Haben Sie in der Adventszeit schon die Zeit gefunden, Sie sich genommen, um in Ruhe zur Besinnung zu kommen? Manchem versetzt das jetzt vielleicht einen Stich, weil er denkt, ach ja, Advent wird es ja nur dann richtig. An sich ja nicht. Vom Ursprung her ist die Adventszeit zwar eine Zeit der Besinnung, aber nicht unbedingt eine Zeit, in der man davon ausgeht, dass es ruhig ist. Wir haben das am letzten Sonntag schon mal kostprobenweise gehört in dem Predigttext. Und heute geht es um eine Person, die zum Advent gehört. Und der hat ganz und gar keine Ruhe gebracht, so in die täglichen Abläufe, sondern er hat eine Atmosphäre verbreitet von Erwartung, von Gespanntsein, von Bereitmachen. Das passt allerdings nicht, ganz und gar nicht in die Adventsstimmung, die eigentlich bevorzugt wird in unserem Land. Es geht um Johannes den Täufer. Wir schreiben das Jahr etwa zwischen 27 und 29 nach christlicher Zeitrechnung. Und Johannes hatte dem Volk etwas von Gott auszurichten. Nämlich, dass Gott kommen wird. In seinem Sohn, in diese Welt. Vom ersten Kommen war da die Rede. Und er sang dabei nicht Jingle Bells und leise rieselt der Schnee. Sondern er machte eine deutliche Ansage, wie wir Menschen uns auf die Ankunft von Jesus vorbereiten können. Für uns jetzt geht es nicht mehr um die erste Ankunft von Jesus Christus, sondern um die zweite. Er ist ja längst da, und doch enthalten die Worte von Johannes für uns Bedeutendes. Deswegen sind sie ja auch für heute ausgesucht worden. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, wie von Thomas Steffin angekündigt, aus dem dritten Kapitel die ersten 14 Verse. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, kurze Unterbrechung, hier merkt man immer wieder ja der Vorwurf an die Bibel, das sei historisch alles nicht wahr, ganz genaue, nachprüfbare Angaben. Das ist nur die Einleitung, aber ich habe die deshalb mitgelesen, weil es deutlich wird, wie genau hier von einem Lukas, dem Arzt, gearbeitet wurde, um uns zu beschreiben, was nun passiert. Und jetzt kommt es, worum es eigentlich heute geht. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Soweit ist der Text mal genommen. Man kann das gerne mal weiterlesen. Heute am Sonntag ist ja Zeit für sowas. Da geht es doch dann weiter um Jesus Christus, den Johannes ja eigentlich ankündigt. Das sind sehr bedeutende Dinge, die hier an uns weitergegeben werden. Und Johannes der Täufer tritt nicht auf, um den Menschen zu sagen, und deshalb sind wir in guter Gesellschaft, wenn wir doch gar nicht zur Ruhe gekommen sind, macht es euch bei Keksen und Gebäck gemütlich, lehnt euch zurück, ich habe was Schönes nur für euch. Er sollte die Menschen bereit machen, dafür, dass Gott selbst in seine Welt kommt. Und wenn es darum geht, dass wir uns bereit machen sollen, dann heißt es, das sind wir nicht einfach so. Das haben die Menschen ja auch verstanden. Ja, was heißt denn das jetzt praktisch? Fragen sie. Seit Jesus wieder zum Vater in den Himmel gegangen ist, erwarten wir ja sein zweites Kommen. Dann ist die Zeit vorbei, in der man umkehren kann zu Gott, so wie Johannes es empfiehlt. Deshalb sind wir von Johannes auch aufgerufen, unser Leben auf den großartigen Gott einzustellen, der uns um jeden Preis bei sich haben will. Wir gucken uns das an unter dem Titel Zurück ins Leben. Zwei Aspekte habe ich dabei aus dem Text. Erstens, Umkehr beginnt im Herzen. Zweitens, Umkehr verändert das Leben. Umkehr beginnt im Herzen. Das Volk Israel hatte sich wie der Rest der Welt schon lange nichts mehr aus dem lebendigen Gott gemacht. Man redete natürlich von ihm, es war gar nicht zu verhindern. Aber nicht mit ihm. Und vor allem wurde das nicht ernst genommen, was von ihm kam. Deswegen hat er irgendwann angefangen zu schweigen. 400 Jahre keinen Propheten. Er wurde natürlich dann ins Spiel gebracht, wenn das Leben nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, dann haben wir wenigstens einen Schuldigen. Das ist ja auch heute weit verbreitet. Aber sonst soll er uns bitte in Ruhe lassen. Und wenn er uns sagt, wie unser Leben gelingt, dann nehmen wir das als eine Meinung auch so hin. Was wir dann machen, steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Vergessen tun wir Menschen dabei ja, wenn Gott uns etwas zum Leben sagt, dann sagt er das nicht, weil er nichts Besseres zu tun hätte. Oder weil er Spaß daran hätte, irgendwem irgendwas vorzuschreiben. So tun wir aber oft. Sondern unser Leben geht eben trotzdem kaputt, wenn wir uns nicht danach richten. Und zwar von alleine. Und nun ist Gottes Zeit reif. Er hat sich das jetzt lang genug angeguckt und bricht das Schweigen. Und er bricht es ja noch deutlicher. Dafür ist Johannes ja nur gekommen, um das schon vorzubereiten. Er wird sogar selber kommen. Er ist mit der Welt noch nicht fertig. Auch wenn sie meint, mit ihm fertig zu sein. Gott macht sich auf in seine Welt. Das bedeutet Advent. Wir haben mit Gott zu rechnen. Der mischt sich bei uns ein. Und um das deutlich zu machen, was die Stunde geschlagen hat, zitiert Johannes aus dem Prophetenbuch des Jesaja 700 Jahre vorher aufgeschrieben. Da hat Gott sein Kommen schon angekündigt. Und es ist da die Rede von einem König, der ins Land kommt, dem dann eine Prachtstraße gebaut wird, damit er auch durchkommt, damit er auch merkt, dass er willkommen ist. Ja, da muss alles eben gemacht werden. Der König muss doch kommen können. Und Johannes ruft uns auf, bau Gott so eine Straße auch in deinem Leben. Leute, der König der Welt kommt. Man vergisst es ja so leicht. Obwohl wir in der Adventszeit dauernd davon singen. Aber da rein, da raus, ja, da ist was zwischen. Aber vielleicht nichts, was offen ist für diesen Gott.
Nun macht euch bereit, sagt Johannes. Mensch, du bist geschaffen, mit diesem Gott in einer tiefen, liebevollen Verbindung zu leben. Dafür hat er dich extra gemacht. Nun nehmt Gott euer Leben nicht länger weg. Wendet euch ab davon zu glauben, dass Gott euch das Leben wegnehmen will. Er hat es doch von Anfang an geschenkt. Nun hört auf ihn und versucht ihn nicht immer rauszuhalten, da wo es wirklich drauf ankommt, wo es eng wird im Leben. Und er taufte die Menschen jetzt, damit sie ausdrücken konnten, dass sie ihre Schuld bereuen, so mit Gott und Menschen und sich selbst umgegangen zu sein. Und dass Johannes sie tauft, macht deutlich, und Gott will euch so gerne vergeben. Der hat kein Interesse, dass das bleibt zwischen euch, was euch trennt. Buße ist ja vielfach falsch verstanden worden in unserem Land. So als ob man da etwas büßen müsste, also einen Ausgleich erstmal zahlen oder machen oder wie auch immer. Nein, Buße bedeutet Reue empfinden, umkehren, das Denken ändern. Das ist Buße. Dass wir begreifen, was falsch war und nicht auf diesem Weg weiterlaufen, sondern umkehren. Und es beginnt damit, dass wir Gott unser Leben ausbreiten mit allen Ehewegen, die da drin sind. Und sagen, hier ist es. Besser habe ich es nicht gemacht. Nur du kannst es besser machen. Sich nicht mehr rausreden. Nicht sagen, ja, man hätte es vielleicht auch anders machen können. Nein. Dastehen und sagen, jawohl, das habe ich angerichtet. Wir sehen ja das meiste noch nicht mal, was wir bei uns und anderen anrichten. Und ich habe es nötig, mein Gott, dass du mir vergibst. Mehr ist nicht wichtig als diese Erkenntnis und diesen Ausdruck Gott gegenüber. Er kommt, um in unserem Leben aufzuräumen. In seiner Liebe und Weisheit weiß er ja nicht nur am besten, sondern er kann es auch am besten in unserem Leben machen. Und wir holen mit dieser Umkehr nicht Gott zu uns runter vom Himmel. Wir kehren nicht um, damit Gott auch zu uns kommt, bitte. Nein. Johannes ruft zur Umkehr, weil Gott kommt. Schon von sich aus, ohne uns zu fragen und ohne auf uns zu warten. Weil er uns das Leben schenken will. Und Johannes spricht auch ganz deutlich, und das gehört auch dazu, und das darf man nicht verschweigen davon, wenn du dich mit dem, was dein Leben zerstört, diese Abkehr von Gott und dieses Misstrauen und alles, was dann an einzelnen Taten damit zusammenhängt, wenn du dich davon nicht lösen willst, dann wirst du damit zugrunde gehen. Gott wird eines Tages mit uns über unser Leben sprechen. Wir werden Rechenschaft ablegen, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Wir können unser ganzes Leben lang davor die Augen verschließen. Aber Johannes beschreibt das mit einem Bild und es soll uns so treffen, wie dieses Bild es ausdrückt. Die Axt ist schon an den Baum gelegt. Das heißt, sie muss nicht erst ausgepackt werden. Gott weiß ganz genau, wie er das machen muss. Das soll auch mal ein heiliges Erschrecken bewirken. So kann man wirklich nicht weitermachen. Das geht nicht. So mit Gott und Menschen umzugehen, geht nicht. Es ist mir immer wieder ein Schmerz, dass ich den Eindruck habe, das haben wir uns als Christen in Deutschland längst abgewöhnt. Dieses Bewusstsein, dass Gott sich von uns nicht auf der Nase rumtanzen und auf seinen Menschen rumtreten lässt. Deswegen so deutliche Worte. Er wird noch deutlicher, er nennt die Menschen, zu denen er spricht, sogar Schlangenbrut. Das ist ein Rückblick auf den Anfang der Welt, wo der Feind Gottes in Form einer Schlange kommt und dem Menschen einredet, Gott kannst du nicht vertrauen, auf den musst du auch nicht hören. So schlimm ist das alles nicht, wie der das immer macht. Doch, die Menschheit erlebt es seitdem, so schlimm ist es, wenn man auf Gott nicht hört. Und dieses Wort Schlangenbrut heißt, ihr stammt von dieser Schlange ab, weil ihr reingefallen seid auf ihre Einreden. Und jetzt nimmt er uns auch noch jede Sicherheit aus der Hand, ihr Lieben. Das können wir uns einander kaum sagen, aber wir dürfen es uns von Gott hier sagen lassen. Er fragt, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass ihr Gottes Zorn, der euch bei seinem Gericht treffen wird, entrinnen könntet? So als ob Gott am Ende sagt, naja, so schlimm war es ja alles nicht. Ist alles nicht so tragisch. Ich habe nur ein bisschen heiße Luft versprüht in der Welt. Die Propheten haben alle doch nicht recht gehabt. So ernst müsst ihr mich doch nicht nehmen. Es geht ja darum, dass Gott so deutlich sprechen muss, weil wir Menschen uns so irren. Es geht ja nicht darum, dass Gott der Spielverderber ist, der uns das Leben verderben will. Im Gegenteil, wir machen es uns kaputt. Du beraubst dich selbst. Und deswegen wird Johannes so deutlich. Gottes Zorn trifft alles, was uns zerstört. Da hat er einen Ekel vor. Und er wird dagegen durchgreifen. Jetzt verbinde dich doch damit nicht so, sagt Johannes, dass du daran zugrunde gehen wirst. Aber wer macht dich eigentlich, wer redet dir da eigentlich ein, dass du da ohne Umkehr durchkommen könntest? Das ist wie beim Nacktscanner. Da schafft es auch nichts durch, sagt Johannes. Kannst du unter der Kleidung verstecken. Die anderen merken das nicht. Aber der guckt dir eben ins Herz. Und es geht, wie gesagt, Johannes droht hier, jawohl. Er droht tatsächlich. Aber nicht, weil wir gebückt unter Drohungen leben sollen. Das sollte der tun, der meint, ich weiß es besser. Nein, sondern weil Gott uns aufrichten will, weil wir uns in den Staub gelegt haben und unser Leben verspielen. Und deshalb will er uns im Herzen erschüttern. Na klar, wir sehen Gott nicht. Alles, was unser Leben antreibt, sehen wir nicht. Wir sagen, Geld regiert die Welt. Das können wir sehen. Ja, aber das Geld regiert gar nicht die Welt. Es ist die menschliche Gier, die die Welt regiert. Und die sehen wir nicht. Die sehen wir nur in ihren Auswirkungen. Und so lässt sich Gott auch erkennen. Er kommt und spricht. Er kommt und umarmt uns in seinem Sohn Jesus Christus und heilt uns, kümmert sich um die Probleme, die wir uns selber eingebrockt haben. Deswegen zurück ins Leben, sagt Johannes. Und er sagt, was willst du denn jetzt machen? Was willst du denn jetzt bringen, um diesen Zorn, diese Abkehr Gottes gegen alles, was dich, von allem, was dich zerstört, zu entrinnen? Mensch, ich gehe doch auch sonntags immer in den Gottesdienst. Also, jedenfalls meistens. Und ich arbeite doch auch mit. In meiner Kirchengemeinde oder in meiner Gemeinschaft. Da muss doch irgendjemand ein gutes Wort für mich einlegen. Ich bin auch getauft. Ich tue im Grunde genommen auch niemandem was Böses. Ich bin auch eigentlich auch ganz nett, streng mich jedenfalls an. Ich spende auch Geld für die Gemeinde und für Arme. Das muss doch irgendwie ins Gewicht fallen. Das sind alles gute Dinge. Wenn du das alles aber deshalb lebst, um auszugleichen, dass du dein Herz vor Gott verschließt und vor den Menschen, die er liebt, dass also eigentlich alles nur machst, um besser zu sein, dann ist es alles für die Katz. Das ist die Erkenntnis unseres Reformators Martin Luther. Weil es dein Herz nicht ergreift. Und Umkehr beginnt im Herzen. Das sind alles Erscheinungsformen, die aber noch nicht deutlich machen, wo das herkommt. Und da geht's ans Eingemachte. Gott geht uns ans Herz. Und da brauchen wir Umkehr. Johannes kündigt den Retter Jesus Christus an. Der wird unsere Schuld tragen. Gott hat sich selbst darum gekümmert. Was sollte dich gewiss machen? Es gibt einen Grund. Das ist Gottes Liebe, der sich dir in Gnade zuwendet. Aber wir haben die lutherische Theologie falsch verstanden. Sie wird ständig zu einer Witzidee gemacht. Als ob das heißt, Gott vergibt dir und du machst jetzt weiter wie bisher. Das ist alles nicht so schlimm gewesen. Gott spinnt nur ein bisschen rum, deswegen reden wir mal von Vergebung und weitermachen kannst du ja einfach so. Nein, Gott möchte unser Leben verändern, der möchte unser Wesen verändern. Deshalb spricht er uns frei. Umkehr beginnt eben im Herzen, sagt Johannes. Und als zweites, Umkehr verändert das Leben. Sehr einfach, für jedermann verständlich und ganz praktisch zeigt Johannes, was in deinem Leben passiert, wenn du begreifst, wie Gott dich liebt und jeden Menschen. Nehmen wir mal den Besitz, sagt Johannes. Das ist nicht nur heute in Deutschland so, sondern das war schon damals auch bei den Juden so. Da redet man aber nicht drüber. Was ich im Portemonnaie habe, geht keinen was an. Deswegen spenden wir ja auch alle so, dass es keiner mitkriegt. Es gibt noch andere Gründe dafür. Jesus hat sich mal direkt neben den Spendenkasten gesetzt. Das ist interessant. Dass man den Besitz. Wir tun ja so, als sei das unser Eigentum. Und es sei beliebig, was man damit anfängt. Johannes weist darauf hin, das hast du anvertraut bekommen von Gott. Und zwar, um es einzusetzen, damit Menschen Gottes Liebe dadurch erkennen können. Abgeben, sofern dieser Wortschatz bei euch überhaupt, dieses Wort überhaupt im Wortschatz oder im Herzensschatz überhaupt existiert, sagt Johannes, abgeben ist das, was damit dran ist. Und wenn du zwei Hemden hast, da hast du ja eins zum Abgeben. Du kannst ja nicht mehr als eins am Leib tragen. Oh, wir wollen doch übermorgen auch noch ein frisches haben. Ja, ja, ja. Aber es wird ja klar, was Johannes meint. Wenn einer keins hat, warum solltest du so viel haben? Da müsste man ja glatt glauben, dass Gott diesen Menschen nicht liebt, sagt Johannes. Also, gib ab. Teilen macht ja nicht arm. Doch, wenn man nur auf das Sichtbare guckt. Wenn man Gott kennt, weiß man, dass Teilen reich macht. Und dahin will er uns führen. Das Gleiche könnten wir sagen in Bezug auf unsere Zeit, in Bezug auf unsere Fähigkeiten und Begabungen. Alles ein Geschenk. Gaben, sagt es schon, es ist mir gegeben. Diese Zolleinnehmer, Steuereinnehmer, die haben oft mehr von den Leuten genommen, als sie mussten, als angesagt war von den Römern. Aber wehrte sich jemand dagegen, konnten sie die Römer rufen und sagen, hier, verhafte den mal. Also musste man ihnen das geben. Jetzt sagt Jesus ganz praktisch, nehmt nur noch, was angemessen ist, bitte. Sie haben ja auch gefragt. Die Soldaten waren oft fremde Legionäre, die hatten gar kein persönliches Verhältnis zum Volk. Deswegen waren da Gewaltakte an der Tagesordnung. Sie hatten ja die Waffen und damit also die Macht. Johannes sagt, lasst die Menschen in Frieden leben. Dafür seid ihr als Soldaten eigentlich da. Und Mensch, ihr kriegt doch ein Sold, das reicht zum Leben. Also Gottes Menschenliebe für jeden gelten lassen, das ist das Geheimnis des Lebens. Deshalb ruft Johannes zurück ins Leben, wo wir uns vor Gott und vor dem anderen verschließen, geht es uns verloren. Wir haben es zwar, aber eigentlich hat es uns. Wir leben nicht. Die Taufe von Johannes unterscheidet sich ja von der Taufe, auf den Namen, die Jesus dann hatte, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil mit der Taufe von Johannes die Kraft noch nicht vermittelt wird. Jesus tauft uns mit dem Heiligen Geist. Das heißt, da kommt auch die Kraft hinein. Deshalb ist lutherische Theologie falsch, die davon ausgeht, wir können alle nichts und wir wissen alle nichts und wir sind alle nichts. Das hat Luther gar nicht gemeint. So stehen wir vor Gott, sagt Luther. Aber wenn Gott in dir Wohnung nimmt, dann bist du zu allem in der Lage. Natürlich, und das habe ich besonders von Luther, damit kann ich leben. Das andere ist leider immer wieder zu sehen. Aber deshalb immer wieder Umkehr, sagt Luther. Immer wieder zurück ins Leben. Und nicht so tun, als ob man das müsste, was du tust, und als ob das alles nicht so schlimm wäre. sondern damit hin zu Gott und wo es nötig ist zu den Menschen, offen nennen und ansprechen und sich darum bemühen, dass der Schaden wieder eingedämmt wird, wo man es kann. Umkehr verändert das Leben. Gottes Geboten also gehorchen. Täglich Gemeinschaft mit Gott pflegen. Deshalb der Sabbat. Bei uns Christen der Sonntag. Für unsere Eltern da sein. Die können sich, so wie wir als deine Kinder, irgendwann nicht mehr um sich selber kümmern. Andere nicht verachten, sondern wertschätzen, wie auch immer sie sich benehmen. Hatte Jesus ja deutlich gemacht, das heißt, du sollst nicht töten. Die Ehe nicht auflösen, sondern den Ehepartner lieben. Auch wenn es dir unmöglich scheint. Und die eigene Liebesfähigkeit nicht durch den Konsum von Bildern mit irgendwelchen Männern und Frauen zerstören, die dir den Eindruck suggerieren, da könntest du jetzt haben, was du gefühlsmäßig gerade willst. Vielleicht nimmt man sich dann sogar noch irgendwo, aber die dich von deinem Ehepartner wegbewegen. Anderen gönnen, was sie haben und ihnen geben, was sie brauchen. Sie im Handel nicht bestehlen, noch indem wir unsere Arbeitszeit nicht mit Arbeiten verbringen, sondern sie totschlagen. So viel zu unseren Arbeitsverträgen. Und so weiter. Wir könnten das jetzt alles einzeln noch ausführen. Dafür sollten wir uns auch Zeit nehmen, mit Gott ein Gespräch über unser Leben anzufangen. Wir feiern gleich das Abendmahl. Da wird es uns deutlich gemacht. Gott möchte so gerne neu mit dir anfangen, wo das nötig ist. Und er möchte so gerne dein Leben verändern, denn Umkehr verändert das Leben. Es gibt ja Spötter, die sagen, in christlichen Gemeinden wird genauso gelebt wie vom Rest der Welt. Nur 30 Jahre später. Ja, man wehrt sich eine Zeit lang noch, weil man irgendwie aus Gottes Wort weiß, ja, das wäre eigentlich gut, es anders zu machen. Und irgendwann gibt man den Widerstand einfach auf, weil sowieso keiner drauf hört. Ihr Lieben, das ist ein Armutszeugnis und genau dafür sagt Johannes uns, dass Jesus, der liebe Jesus, den Bäumen schon die Axt angelegt hat. Die Adventszeit ist also geradezu dazu da, dass wir Gott fragen, was in unserem Leben nicht zu ihm passt und was denn passend ist. Und dass wir auf ihn schauen und entdecken, dass er zu uns gekommen ist. Und wir uns gar nicht erst hocharbeiten müssen, sondern er will uns beschenken. Er schenkt sich uns selbst. Deshalb laufe nicht weiter vor Gott weg, dem Leben in Person. Sprich mit ihm und stelle dich ihm zur Verfügung. Zum ersten Mal oder wieder, wo es verloren gegangen ist. Er kommt von sich aus zu dir. Du kannst jetzt zu ihm zurückkehren.